my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 3. Oktober 2019, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Zunächst zum Themenüberblick. Der internationale Safer Abortion Day. Am vergangenen Samstag war der internationale Safer Abortion Day, also der Aktionstag für sichere Schwangerschaftsabbrüche. In Freiburg rief das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung zu einer Kundgebung am Rathausplatz auf. Radio Dreieckland sprach im Vorfeld mit der Ärztin Katharina Rühlmann, die sich im Bündnis engagiert. Unter der großen Sonne von Liebe beladen. Der italienische Komponist Luigi Nono schuf mit seiner monumentalen Revolutionsoper ein glühendes Plädoyer für den Kampf gegen soziale und gesellschaftliche Ungerechtigkeit. Jetzt im Basler Theater zu sehen, ein Gespräch mit Chris Rötschlin. Aktionstag gegen Abschiebung in Pforzheim jetzt am Samstag. Christian vom antirassistischen Netzwerk Baden-Württemberg erzählt uns, was am Samstag in Pforzheim genau passieren wird. Und umreißt nochmal, was es mit Abschiebehaft auf sich hat und warum es so wichtig ist, sich dagegen zu wehren bzw. aktiv zu werden. Doch zunächst zu den Nachrichten. Amerikanische Faulbrut breitet sich weiter aus. Am Bodensee sind gut zwei Wochen nach dem Befall von Bienen mit der hochansteckenden Tierseuche der amerikanischen Faulbrut zwei neue Fälle entdeckt worden. Das Sperrgebiet bei Lindau am Bodensee wurde ausgeweitet. Die neu infizierten Bienenvölker sind einen halben bzw. zwei Kilometer vom ursprünglichen Ausbruchsherd entfernt. Um alle drei Standorte ist ein Sperrgebiet mit einem Radius von 2 Kilometern angelegt. Innerhalb des Radiuses dürfen die Bienenvölker nicht versetzt werden. Auch Waben, Wachs oder Geräte sind hoch ansteckend und müssen vor Ort bleiben. Für Bienen ist die amerikanische Faulbrut tödlich, für Menschen ungefährlich. Der Honig ist für Menschen zum Verzehr geeignet. Imker müssen Verdachtsfälle jedoch dem Veterinäramt dann melden. Auch Baden-Württemberg verdient mit Beteiligung an Kernkraftwerken. Zum Abschied des Bundes von Atombeteiligung im Ausland erklärte Jochen Stey, Sprecher der Anti-Atom-Organisation, ausgestrahlt: Das wurde aber auch Zeit. Doch weiterhin stecken öffentliche Gelder in deutschen Atomprojekten. Der Betreiber der noch laufenden AKWs in Neckarwestheim und Philippsburg, NBW, gehört zum grün regierten Land Baden-Württemberg und einige oberschwäbische Landkreise. Etliche Kommunen halten Anteile an RWE. Das Unternehmen betreibt die Atomkraftwerke in Grundremmingen und Lingen. Die kommunalen Stadtwerke München sind am AKW Isar beteiligt. Die Stadtwerke Bielefeld am AKW Grunde. Ob auch der Bund Anteile an deutschen AKW-Betreibern hält, ist nicht bekannt. Es reicht nicht, wenn sich der Staat aus den Geschäften mit der Atomgefahr im Ausland zurückzieht. Gleiches muss im Inland passieren. Forschungsarbeit zur totalen Ausplünderung der Juden in Württemberg vorgelegt. In der NS-Zeit wurden Juden verfolgt und ermordet. Gleichzeitig bedienten sich Bürger beim Vermögen ihrer jüdischen Ex-Mitbürger. Rund 30 Historiker und Historikerinnen und engagierte Laien haben diesen wohl umfassenden Raubaktion in der neueren Geschichte Europas jetzt erstmals für Württemberg und Hohenzollern erforscht. Auf rund 600 Seiten ist zu lesen, mit welcher schockierenden Radikalität und Unbarmherzigkeit die Behörden damals vorgegangen sind und wie sich oft Nachbarn ohne jegliche moralischen Skrupel bereichert haben. Das Werk wurde im Gemeindesaal der israelitischen Religionsgemeinschaft in Stuttgart vorgestellt. Angela Bordstedt, Historikerin an der Universität Mannheim, hielt den Festvortrag. Sie sprach von einer deutschen Beutegemeinschaft und ein Stück weit war der Wohlstand der Nachkriegszeit auf Raub gebaut. Eine ähnliche Studie für Baden-Württemberg steht noch aus. Agrarminister Peter Haug wirbt für längere AKW-Laufzeiten. Baden-Württembergs Agrarminister Peter Haug, CDU, schlug vor, für einen früheren Braunkohleausstieg längere Atomkraft laufen zu lassen. Der CDU-Politiker fordert eine Diskussion darüber, die jüngsten Generationen der Kernkraftwerke Neckarwestheim und Philippsburg 10 Jahre länger am Netz zu lassen. Dieser Vorschlag wurde unter anderem bereits von einer konservativen Gruppierung von CDU und CSU der Werteunion gefordert oder zum Beispiel durch Volkswagen-Chef Herbert ins Gespräch gebracht. Der den bis 2022 geplanten Ausstieg Deutschlands aus der Kernenergie im vergangenen Sommer für verfrüht gehalten hatte. Bisher hält die Mehrheit in den Parlamenten jedoch am zweiten Atomausstieg fest, nachdem bis Ende 2022 alle Atomkraftwerke in Deutschland abgeschaltet werden sollen.
Der Safe Abortion Day ist am Samstag. Was ist unsicher an Abtreibung und warum muss das Ganze noch thematisiert werden in Deutschland?
Einmal ist es ja ein internationaler Tag, das heißt, wir betrachten das solidarisch mit Kämpfen in anderen Ländern, wo vielleicht auch noch restriktivere Gesetze sind. Jährlich sterben weltweit 22.800 Frauen ungefähr an unsicheren Schwangerschaftsabbrüchen. Und auch hier in Deutschland, also wir haben in Deutschland eher restriktivere Gesetze im Europavergleich. Für uns ist das halt immer noch nicht ausgestanden. Also einmal dieser Streit um den Paragraph 219a, der dieses Werbeverbot beinhaltet, aber auch der Paragraph 218. Also dass einfach die Gesetze um den Schwangerschaftsabbruch immer noch im Strafgesetzbuch verankert sind und damit eine Stigmatisierung und Tabuisierung in der Gesellschaft befeuern.
Der Paragraph 218 wird ja oftmals wahrgenommen als, es gab diesen Streit in den 70ern, es gab nochmal einen Streit um Paragraph 218 in den 90ern. Das ist beigelegt, es gibt die Fristenregelung, das ist doch ein ganz guter Kompromiss. Warum ist das kein guter Kompromiss aus eurer Sicht?
Also solange die Gesetze um den Schwangerschaftsabbruch halt immer noch im Strafgesetzbuch sind, machen sie halt den Schwangerschaftsabbruch illegal, rechtswidrig, aber unter bestimmten Bedingungen straffrei. Und das macht mit mir was als Person, die Hilfe sucht in so einer Situation, in so einer Notsituation. Und das macht natürlich auch was aus für die Ärzte und Ärztinnen, die Schwangerschaftsabbrüche anbieten. Zum Beispiel halt auch diese Beratungsregelung, die ist halt verpflichtend, die könnte freiwillig sein. Diese ganze Gesetzgebung um den Schwangerschaftsabbruch, statt die so zu betrachten, dass es halt Gesundheitsvorsorge für Frauen ist und einfach zur Frauengesundheit mit dazugehört oder allgemein Menschen mit Uterus, aber so halt sozusagen so strafbar zu machen, im Strafgesetzbuch zu verankern und so mit zu kriminalisieren, das ist halt das, was uns nicht passt.
Ein Punkt, den du gerade angesprochen hast, ist, dass es auch was mit den Ärztinnen und Ärzten macht, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Da stehen wir als Gesellschaft vor dem Problem, dass die Zahl der Praxen, die Schwangerschaftsabbrüche vornimmt, sinkt. Was sind die Gründe dafür? Liegen die tatsächlich in der Gesetzgebung begründet oder sind das Dinge wie schlechte Ärzteversorgung im Allgemeinen beispielsweise?
Ja, also ich glaube, die Atmosphäre, die man da schafft, indem man halt diese Gesetze im Strafgesetzbuch hat, die schafft halt vielerlei Probleme. Einmal, dass halt Ärzte und Ärztinnen, die das jetzt noch anbieten, sozusagen keinen Nachwuchs finden. Das liegt daran, dass in der Lehre da auch sehr viel Vorsicht gewaltet wird. Das ist irgendwie was Verbotenes. Da sehr verschlafen wurde in den letzten Jahrzehnten, dass im Medizinstudium in ganz Deutschland eigentlich an vielen Universitäts-Unikliniken zu lehren. Also theoretisch und auch praktisch. Und ich meine, durch viel Initiative von kritischen MedizinerInnengruppen oder wie die Medical Students for Choice in Berlin und anderen Gruppen ist das jetzt so reingetragen worden an die Lehrbeauftragten, hey, warum wird das nicht gelehrt? Also es fehlt Nachwuchs sozusagen. Dann kommt es hinzu, dass wenn ich zum Studium noch nie mit diesem Thema sensibilisiert wurde und ich bin dann später vielleicht sogar Gynäkologin, aber ich bin selber noch nie betroffen geworden, dann komme ich vielleicht auch gar nicht auf die Idee, mich da verantwortlich zu sehen für dieses Problem. Genauso ist es aber auch, dass in der Facharztweiterbildung zur Gynäkologie ist es auch nicht verpflichtend. Das heißt, ich kann Gynäkologin werden und habe noch nie einen Schwangerschaftsabbruch gesehen. Das kann durchaus sein. Und es ist natürlich so, dass durch die Anklagen von Ärzte und Ärztinnen, die das momentan anbieten, das ist natürlich total unattraktiv. Ein Schwangerschaftsabbruch ist kein medizinischer Eingriff, mit dem Ärzte oder Ärztinnen viel Geld verdienen. Das machen die, weil sie sich in der Verantwortung sehen und weil für sie das zur gynäkologischen Praxis sozusagen dazugehört. Und wenn dann aber auch noch so Anklagen entstehen oder so viel Hetze passiert, also ich weiß noch, also Christina Hähne hat mal gesagt, wie viele da vor ihrer Praxis auch stehen, ja, und die Frauen da belagern, diese Praxis belagern, wie man im Internet vielleicht da an den Pranger gestellt wird.
Was heißt es denn konkret für eine Frau, die einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen möchte, wenn weniger Praxen das Ganze anbieten, das Universitätsklinikum Freiburg beispielsweise auch nicht? Was bedeutet das für jemanden in Freiburg, für den Prozess, den man dann durchlaufen muss nach der Beratung?
Ja, also in Freiburg ist momentan die Situation in der Stadt relativ gut. Also die Versorgung ist ganz gut dazu. Also man muss ja immer erstmal eine Beratung aufsuchen, zum Beispiel bei Pro Familia. Auch da ist die Abdeckung gut in Freiburg. Dann muss man 3 Tage warten, was eine totale Bevormundung ist, als würde man nicht selber darüber nachdenken können, und man braucht halt diese 3 Tage, das ist halt verpflichtend. Und dann muss man einen Arzt oder Ärztin finden, die Listen bekommt man von Pro Familia. Eigentlich soll ja nach der neuen Regelung der Großen Koalition die Liste online stehen, darauf sind nur 87 von 1200 Ärztinnen und Ärzten, die Schwangerschaftsabbrüche anbieten, in Deutschland versehen. Und im letzten Pro Familia Magazin wurde so die Versorgungslage in ganz Deutschland mal so richtig betrachtet. Und da sieht man halt auch in Baden-Württemberg, dass es relativ schlecht ist. Also Freiburg sieht es gut aus, aber es gibt Kreise in Baden-Württemberg, wo es wirklich sehr schlecht aussieht, also wo Frauen dann auch teilweise sehr lang fahren müssen. Und dann ist es ja auch immer noch so, dass sie halt dann auf der Internetseite, weil das verboten ist, nicht sehen können, ist das ein medikamentöser Eingriff, ist das ein operativer Eingriff. Medikamentöse darf man nur bis zur 9. Schwangerschaftswoche machen. Das heißt, es wäre schon sinnvoll, wenn diese Information da wäre, aber sie halt verboten ist durch den Paragraph 219a.
Die große Debatte um den 219a, die ist mit dem Kompromiss im Februar aus meiner Perspektive so ein bisschen abgewürgt worden. Mhm. Diese Bewegung, die dahinter steckt, die große Mobilisierungskraft, die ist ein bisschen verloren gegangen. Wie nehmt ihr das wahr, beziehungsweise wie wollt ihr versuchen, jetzt doch nochmal Schwung in die Sache zu bringen?
Also ich glaube, das kommt vielleicht einem so vor, wenn man da nicht so drinsteckt, aber eigentlich hat es nicht, also es hat nicht verloren. Auch jetzt am Samstag sind genau aus solchen Gründen halt auch wieder über 30 Städte in Deutschland dabei, wo Veranstaltungen organisiert werden, genauso wie halt wir das am Samstag machen. Und ich glaube, da steckt noch sehr viel Kraft dahinter, weil alle sehr frustriert davon sind. Es gab ja letztendlich sogar nach dem Kompromiss, nachdem der verabschiedet wurde, wieder Anklagen gegen Ärztinnen, die auch verklagt wurden und Geldstrafe zahlen mussten. Das heißt, dieser Kompromiss ist überhaupt nicht das, was wir uns gewünscht haben oder irgendwie eine gute Regelung oder eine gute Form.
Theater Basel, da gibt es eine Premiere, zumindest für die Schweiz selbst. Und es geht hier, oh je, da ist mein Italienisch wohl nicht so ganz gut, aber da wird mir gleich Rutschlin aus der Patsche helfen. Die war nämlich im Stück drin und hat sich das Ganze angeschaut. Erstmal herzlich gegrüßt.
Ja, herzlich gegrüßt alle zusammen.
Und da fängst du natürlich schon bei mir an. Das heißt, es geht um Al Grand Sole, Calleggio d'Amore. Das kannst du mir gleich mal so richtig in Italienisch übersetzen.
Ja, das ist der Titel von Luigi Nonos Stück, das ist eine Schweizer Erstaufführung, Al Gran Sole Carico d'Amore, und zu Deutsch heißt das dann Unter der großen Sonne von Liebe beladen. Das ist ein Zitat aus einem Gedicht von Arthur Rimbaud um 1870. Und wir haben hier einen ganz tollen Abend erlebt in Basel. Das Thema war die Revolutionen des Proletariats und mit einem Rückblick auf die letzten 100 Jahre.
Das klingt spannend, aber vor allen Dingen ist es irgendwie spannend, der Titel Unter der großen Sonne von Liebe beladen auf Deutsch und auf der anderen Seite Revolution. Wie passt denn das so richtig zusammen?
Ja, das hat sich Luigi Nono schon mit diesem Thema quasi jetzt mal nicht aus der Sicht der männlichen Revolutionäre herausgearbeitet, sondern er ging auf diese Spurensuche um diese Revolutionärinnen nicht, wie das so oft halt in der Geschichte ist, dem Vergessen anheimfallen zu lassen. Die hat er quasi, da hat er den Fokus drauf, und es war ja eine Auftragsarbeit von der Scala di Milano in den frühen 70er Jahren. Die sind an ihn herangetreten und wollten, dass er das Thema musikalisch aufarbeitet. Es sollte keine klassische Oper werden. Das wäre auch gar nicht gegangen, weil sein moderner Ansatz, der hat auch nach einer neuen Form musikalisch verlangt. Wir haben atonale Kompositionen. Luigi Nono war mit Stockhausen in dieser Tradition der modernen atonalen Musik. Das ist das eine, aber das andere sind auch diese ganzen collagenhaften Texte, die wir auf der Bühne erleben. Das Libretto und der Aufbau der Szenen beruht ja auf Texten von Tamara, der Revolutionärin Name Tanja Bunke aus der DDR, die dann in Südamerika kämpfte und dort in einem Hinterhalt brutal erschossen wurde. Es beruht auf Texten von Fidel Castro, aus dem Roman von Maxim Gorki, Die Mutter, oder auch auf Texten von Karl Marx und eben von Louise Michel, die ja als Lehrerin und Anarchistin 1871 in Paris bei diesen Aufständen in der ersten Reihe agierte, bei der Kommune. Und das war ja wie eine, so ein bürgerkriegsähnlicher Zustand. Und sie war eben eine Revolutionärin, die mit Herz in diesen Kampf zog. Und das ist das Spannende an diesem Abend, warum er mich total beeindruckt hat. Der Luigi Nono hat einfach einen ganz modernen Ansatz, einen auch geschlechtsspezifisch hochinteressanten Blick auf diese Revolutionsthematik. Der spult nicht hier jetzt so einen historischen Abriss runter und will dann womöglich noch die Leute da irgendwie manipulieren und sozialistisch beeinflussen, sondern mit diesem Material, das er so collagenhaft auf die Bühne bringt, überlässt das eigentlich dem Publikum, sich selbst zu positionieren, sich ein Bild zu machen von diesem proletarischen Aufstand 1871. Dann kommt die russische Revolution. Wir kriegen Material eben aus der Kuba-Revolution, Vietnam. Also hochinteressantes Theater, in Musiktheater eigentlich. So würde ich es eher da einordnen.
In Mailand war ja die Uraufführung im Jahre 1975, das ist ja nicht sehr weit von den 68ern entfernt, sprich, das dürfte auch da etwas beeinflusst worden sein mit dem Inhalt. Stimmt das
so? Ja, auf jeden Fall. Man spürt eigentlich, also für mich war dieser Wind total präsent, dieser Aufbruch ins Neue, weil man darf ja nicht vergessen, dass in den frühen 70ern auch in Basel das Theater, dieses alte Opernhaus, in die Luft gesprengt wurde. Und es war ja auch immer ein Verlangen von Pierre Boulez, man soll doch diese erstarrten alten Opernhäuser, jetzt bedenke man, Paris hat ja ein wunderschönes altes Opernhaus, da kommen ja die Leute aus der ganzen Welt hingepilgert, aber er verlangte nach der Sprengung. Und jetzt die Ironie der Geschichte, die Basler machen das, die Basler Bevölkerung hat ja dann dafür gestimmt und das Ding ging wirklich in einer riesen Rauchwolke auf. Aber als beim 11. September 2001 diese Terroranschläge waren, weilte Pierre Boulez in Basel und er wird von der Basler Polizei im Luxushotel Les Trois Rois auch noch verhaftet, weil eben dieses Thema der Sprengung der Opernhäuser, das hat ihn zum Verdächtigen gemacht. Das muss man sich mal überlegen, was da für Sachen auch in diesem Basel sich ereignet haben. Ich könnte eigentlich von mir aus sagen, das kommt zu spät als Schweizer Erstaufführung. Ich hätte mir gewünscht, das wäre schon früher hier auf die Bühne gekommen. Aber das hat vielleicht auch technische Themen. Das möchte ich jetzt nicht erörtern. Aber ich finde, es ist ein ganz hochspannendes musikalisches Theater. Kann ich wirklich nur empfehlen als Abend.
Als Abendsempfehlung bzw. als Altersempfehlung heißt es hier 12 Jahre, und eine andere Geschichte ist in italienischer, französischer, spanischer und deutscher Sprache mit deutschen und englischen Übertiteln. Und das heißt ja nichts anderes als, kommt man da flüssig mit durch die Übertitel oder ist es irgendwie sozusagen hemmend und ist es tatsächlich für 14-Jährige geeignet?
Ja, doch, doch. Ich finde diese ganze Bühnen, das Bühnenbild, diese Videoarbeiten, die vermitteln einem ja ganz viel. Video, das hat Chris Kondek sehr gut aufgearbeitet. Da kommt ein 14-Jähriges hervorragend mit und die Inszenierung von Sebastian Baumgarten, die ist sehr schlüssig in sich und das Sinfonieorchester Basel spielt diesen anspruchsvollen musikalische Komposition von Luigi Nono auch hervorragend. Mir gefiel der Orchester, also der Chor des Theater Basel, die ja dann einmal mit den roten Mützen der Kommune, mit den Pariser Kommunarden auf der Bühne war. Dann verwandeln die sich ruckzuck in spanische Guerilleros mit großen Luft aufgeblasenen Maschinengewehren. Es sind ganz anregende Bühnenbildabläufe auch. Und die Musik, das fand ich gut gelöst. Wir hatten vier Soprane. Das hat dann auch dieses kollektive Bild dieser ganzen Revolutionärinnen schön gesanglich. Das kam wie so ein Kollektiv rüber. Nicht so eine One-Man-Show, wo einer da verherrlicht wird, ein Protagonist. Mir gefiel das sehr an Luigi Nonnos Komposition, wie er diese Revolutionärinnen auf die Bühne brachte. Und ein Bismarck, der war dann wie so ein kleiner Abklatsch der Geschichte. Hinten fiel er quasi fast noch über die Bühne. Und das war eine sehr gute Umsetzung, finde ich, wie man Geschichte mal ganz anders lesen kann, ohne die weiblichen Akteure so total zu unterschlagen.
Chris, dann würde ich sagen, du liest mir noch mal ganz kurz den Titel in Italienisch vor.
Mache ich gerne. Das war Al Gran Sole Carico d'Amore.
Und das Ganze zu erleben und zu schauen, noch in den nächsten Tagen, das heißt in der nächsten Zeit, im Theater in Basel. Entsprechende Programmhinweise findet sich da auch auf der Webseite. Chris, ich danke mal für dieses Gespräch.
War mir eine Freude.
Bei mir am Telefon ist Christian vom antirassistischen Netzwerk Baden-Württemberg. Ihr veranstaltet am Samstag, den 5. Oktober, eine Kundgebung vor dem Abschiebegefängnis in Pforzheim. Kannst du uns erklären, was geplant ist, was passiert?
Ja, hallo. Ja, vielen Dank, dass ich sprechen darf heute mal. Genau, am 5. Oktober von 11 bis 18 Uhr vor dem Abschiebegefängnis in Pforzheim. Dieses Mal ist ein Aktionstag geplant. Es wird verschiedene Angebote geben, Infostände, Redebeiträge von verschiedenen Leuten einmal, die sich rund um die Abschiebehaft in Pforzheim auskennen und dann eben aber auch deutschlandweit Leute, die sich auskennen und eben auch Unterstützung leisten für Geflüchtete in Abschiebehaft. Außerdem wird es Workshops geben, Filmbeiträge mit Interviews zum Beispiel von Geflüchteten, die nach Nigeria abgeschoben wurden, wo man eben auch mal sieht, was eigentlich nach dieser Abschiebung aus dem Abschiebegefängnis passiert. Genau.
Kannst du uns kurz erklären, was denn so in diesem Pforzheimer Abschiebegefängnis grob passiert, oder?
Genau, also ganz grundsätzlich ist das ja eine Abschiebehafteinrichtung, die für gesamt Baden-Württemberg gedacht ist. Und der Hintergrund ist, dass Abschiebehafteinrichtung geben muss. Basiert auf diesem Trennungsgebot seit 2014 dürfen Geflüchtete, die abgeschoben werden sollen, nicht mit Strafgefangenen untergebracht werden in einem Gefängnis. Das hat man jetzt im neuen Gesetz wieder aufgeweicht, aber in Pforzheim sind nur Menschen inhaftiert, die keine Straftäter und keine Gefährder sind. Das heißt, Menschen, die eigentlich nur in Anführungsstrichen ihre Bewegungsfreiheit, ihr Recht auf Bewegungsfreiheit wahrgenommen haben, werden dort eingesperrt, um sie einfach abschieben zu können. Also ganz oft müssen Flugtickets besorgt werden oder Papiere aus dem Land, wohin die Menschen abgeschoben werden sollen. Und damit die Menschen den Behörden nicht mehr entwischen, nennen wir es mal so, sperrt man sie eben ein, um sie dann eben zum entsprechenden Flughafen oder wohin auch immer sie dann kommen müssen zur Abschiebung, dann eben direkt vor Ort zu haben. Genau, das Grundkonzept von dem Gefängnis ist eigentlich normales Leben minus Freiheit. Hat mal jemand diesen Spruch geprägt, also diese Menschen haben keine Straftat begangen und müssen deswegen auch nicht bestraft werden. Man möchte einfach nur verhindern, dass sie weglaufen. Und Ja, für diesen Umstand ist die Situation dann doch ziemlich dramatisch in dem Gefängnis in Pforzheim. Wir hatten einen ganz konkreten Vorfall. Am 11. Mai diesen Jahres hatten wir eine Aktion, eine Demonstration gemacht zum Thema 100 Jahre Abschiebehaft. Das war ein deutschlandweiter Aktionstag. Und ja, während der Demonstration kam es eben zu einem Polizeieinsatz im Gefängnis. Also konnten wir Augenzeuge werden, wie relativ viele Polizisten in voller Montur ins Gefängnis liefen und hatten dann eben auch später mit Geflüchteten im Gefängnis Kontakt, die uns berichtet haben, dass sie in Isolationshaft genommen wurden, ohne Angabe von Zeiträumen, wie lange sie inhaftiert werden sollen. Die Geflüchteten, also sprechen auch unabhängig mehrere davon, dass es sogenannte Bunkerzellen, also Isolationszellen im Keller gibt, die man sich genauso vorstellen kann. Also da steht wohl ein Steinbett drin und die Geflüchteten müssen dann Anstaltskleidung tragen und dürfen kein Buch, kein Fernseher, kein Radio, nichts haben, um sich irgendwie die Zeit zu vertreiben. Und ja, werden somit eben massiv psychisch natürlich unter Druck gesetzt. Und ja, unser Punkt ist eigentlich, dass wir da Aufklärung fordern. Da gibt es eine Petition, die eingereicht wurde vom antirassistischen Netzwerk beim Landtag Baden-Württemberg, um eben die Umstände, um diesen Tag aufzuklären.
Genau. Die läuft jetzt auch noch ein paar Tage, die kann Mensch quasi auch noch unterstützen.
Genau,
auf eurer Homepage.
Richtig. Genau.
Jetzt.
Das wäre gut, wenn die Menschen eben das unterzeichnen. Also die Unterzeichnung trägt jetzt gar nicht dazu bei, dass die Petition angehört wird im Landtag. Das passiert auf jeden Fall, aber wir brauchen eben so viele Unterstützerinnen wie möglich, dass die Politikerinnen eben auch verstehen, dass dann Wille da ist, das eben aufzuklären.
Jetzt nochmal ganz praktisch vor Ort am Samstag. Gibt es dann irgendeine Form von Kontakt mit den Menschen drin? Ist das möglich bei dem Bau?
Ja, also grundsätzlich wissen wir das vom letzten Mal auch von Berichten von Geflüchteten, dass wenn eine Veranstaltung oder eine Versammlung angemeldet ist rund um das Gefängnis, dass die Inhaftierten dann eben in andere Zellen verlegt werden, um eben keinen Ruf- oder Sichtkontakt aufbauen zu können. Da haben wir jetzt noch keine Erkenntnisse, wie es da jetzt am Samstag aussehen wird. Was es halt für Möglichkeiten gibt, ist, dass man einfach Menschen besuchen kann im Gefängnis. Also dass man eben, wenn man jemanden kennt im Gefängnis, ihn besucht und ihm ja einfach Beistand leistet, so eine Solidaritätsaktion könnte es zum Beispiel geben am Samstag.
Ach, das wäre dann auch spontan am Samstag möglich?
Genau, also wir haben ja einige Menschen, die wir kennen, die wir unterstützen im Gefängnis und die könnten wir dann eben auch besuchen. Und das ist eben auch ein Teil des Mottos, Isolation durchbrechen. Das ist natürlich symbolisch gemeint, wo wir einfach diese Grenze aufheben wollen und einfach ja als Besucher von draußen reingehen und damit zeigen wir unterstützen euch und eben diese Isolation durchbrechen.
Weißt du zufällig irgendwas zu Zugtreffpunkten aus Freiburg oder irgendwie so, ob es da was gibt?
Es gibt gesammelte Anreisen, die sind, glaube ich, noch nicht veröffentlicht, weil noch nicht ganz klar von wo aus die passieren. Kann dann aber auf stop-deportation.de nachgelesen werden. Vom Bahnhof in Pforzheim kann man direkt die Erbprinzenstraße runterlaufen und ist dann eigentlich innerhalb von 5 bis 10 Minuten beim Abschiebegefängnis in Pforzheim.
Dann bedanke ich mich bei dir für das Interview und hoffe, dass richtig viele Menschen es am Samstag nach Pforzheim schaffen. Um 11 geht's los, ne?
Genau, 11 Uhr in Pforzheim.
Das war Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 3. Oktober 2019, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz, Freiburg, durch Konrad.
In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.